Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen. Wir schalten gleich nach Los Angeles, wo Teile der Stadt im Feuer stehen. Das heißt nicht nur, dass Tausende ihre Häuser und ihre Erinnerungen verlieren, sondern dass auch Orte wie die Villa Aurora und das Thomas-Mann-Haus bedroht sind. Wir hören gleich, wie die Lage ist. Was uns noch interessiert, was heißt es eigentlich für Europa, wenn Facebook die Faktenchecks abschafft? Dann stellen wir neue Filme vor. Einer davon, einfach ein sehr guter Film über die Liebe. Dann besuchen wir eine Ausstellung, die Kunst und Technologie verbindet. Und in unserer Reihe stellen wir Kulturprojekte vor, die trotz größter Schwierigkeiten dennoch gelingen. Zwei Tote, Tausende, die ihre Häuser, ihre Erinnerungen, das, was ihnen an Objekten in ihrem Leben einfach wichtig ist, verloren haben. Die Feuer im Großraum von Los Angeles, gerade auch im Bereich Pacific Palisades, sind verheerend. Der Wind treibt sie weiter an und es wird offenbar auch schlimmer. Über 1000 Feuerwehrkräfte haben bisher noch keine Kontrolle über mindestens 3 Großfeuer. Kerstin Zilm ist Journalistin in L.A., lebt schon seit vielen Jahren dort und ist jetzt zumindest in Blicknähe dieser Feuer. Schönen guten Abend oder guten Tag erstmal nach Los Angeles.
Ja, guten Abend, genau. Ich habe versucht, näher ranzukommen, aber verständlicherweise sind da die Feuerwehrleute nicht begeistert. Und es ist selbst die, die evakuiert wurden und jetzt sehen wollen, wie ihre Häuser aussehen, ob es die noch gibt, werden nicht durchgelassen. Und dann bin ich wieder weiter zurückgefahren. Ich bin jetzt ein bisschen südlich von Santa Monica, was zum Teil ja auch evakuiert ist. Und stehe am Strand mit Blick auf diese riesige und immer weiter wachsende Rauchwolke, schwarz-braun, türmt sich weiter in den Himmel, zieht in Richtung Meer raus und auch hier riecht man die Asche, den Rauch, Chemikalien vermutlich aus den Häusern, von den verbrannten Autos, all das. Wo die Sonne durchkommt, ist ein komisches, gelbes, gespenstisches Licht. Also das ist alles sehr seltsam.
Man hört auch den Wind an Ihrem Telefon und ich glaube, der Wind ist es auch, der diese Feuer so verheerend macht, oder?
Genau, also der ist es und weil der so sehr die Richtung wechselt, weil er Böen hat bis zu 150 Stundenkilometern, zumindest in der Nacht. Ein bisschen ist er jetzt ruhiger geworden, aber es ist immer noch 40, 50, 60 Stundenkilometer regelmäßig. Also genau, die Winde sind das größte Problem. Und die Trockenheit, es hat seit Frühjahr nicht mehr geregnet, sehr viel trockene Vegetation. Es ist quasi der perfekte Sturm für diese Situation.
Über die Zerstörungen, über die Opfer, über die Lage werden wir natürlich weiter auch bei uns im Programm berichten. Was uns jetzt in diesem Moment auch interessiert ist, sind Orte der Kultur und der Kunst. Und da sind ja gerade in diesem Bereich Pacific Palisades, also im Norden von L.A., zum Beispiel die Villa Aurora, diese legendäre deutsche Stipendiatenvilla für Künstlerinnen und Künstler, wo Leon Feuchtwanger gelebt hat im Exil, wo es noch seine Bibliothek gibt, seine alten Möbel, sein alter Schreibtisch, Fotos, Gemälde, wo Charlie Chaplin war, wo Brecht war. Ein kulturhistorisch wichtiger Ort. Was wissen Sie über die Gefahren für dieses Gebäude?
Also das Gebäude ist mittendrin in der Region, wo es am schlimmsten brennt. Und jetzt, wo bei uns eben Tag ist und man auch ein bisschen mehr sieht, wo es gebrannt hat, muss man leider sagen, wirklich rundherum haben sehr viele Gebäude gebrannt. Ich habe Kontakt aufgenommen mit der Direktorin, mit Mitarbeiterinnen der Villa Aurora, habe gerade noch, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, eine Nachricht bekommen. Es gibt einen zaghaften Grund zur Hoffnung. Wir hoffen auf ein Wunder, aber man muss eben auch sagen, dass rundherum, es gibt schon Bilder von Gebäuden, die sehr in der Nähe sind von der Villa Aurora, die abgebrannt sind, die in Flammen stehen. Also es ist tatsächlich, wenn die Villa übersteht, wenn es da wieder wie sonst in jedem Jahr eine Vor-Oscar-Party geben sollte, das wäre so etwas wie ein Wunder.
Wir haben da versucht, Kontakt aufzunehmen und bisher sind die Betreiber der Villa Aurora auch das Thomas-Mann-Haus, darüber reden wir gleich auch noch, im Moment nicht tatsächlich in der Situation, dort auch Fragen zu beantworten. Wir werden es weiter beobachten, natürlich, was da in den nächsten Stunden und Tagen passiert. Hoffen das Beste, dass es vielleicht eben doch nochmal vielleicht auch gut ausgeht, zum Beispiel für die Villa Aurora. Das Thomas Mannhaus habe ich erwähnt, das ist ja erst vor ein paar Jahren eröffnet worden. Auch ein Stipendiatenhaus, wenn auch ein bisschen mit einem anderen Charakter. Ist ein bisschen weiter nördlich, weiter oben von der Villa Aurora entfernt, da wo Thomas Mann im Exil war. Wie ist da die Lage?
Da ist die Lage etwas besser, stabiler. Wie gesagt, wie Sie sagten, das ist eben weiter entfernt. Die Winde gehen auch weg davon. Alle sind auch da evakuiert, aber in Sicherheit. Und was die Direktorin der Villa Aurora mir auch sagte über beide Häuser, die sind jetzt gerade in Vorbereitung für neue Fellows, die ankommen. Ist eigentlich jetzt immer eine sehr spannende Zeit. Die sollten heute ankommen, auch deshalb haben die natürlich viel zu tun. Die müssen sehen, wo bringen sie die unter, werden Flüge verschoben. Was wird jetzt weiter geplant? Es waren Ereignisse vor den Oscars geplant mit Filmstudios in der Villa. Das alles muss jetzt umarrangiert werden. Und da habe ich auch größtes Verständnis dafür, dass sie eben jetzt nicht mir noch lange Rede und Antwort stehen, sondern ja, die haben eben anderes zu tun im Moment auch.
Dann hoffen wir einfach nur das Beste. Und am Abschluss noch die Frage, wie geht es weiter? Was sagen die Wettervorhersagen? Welche Chancen gibt es, die Feuer zumindest zu begrenzen?
Also im Moment sieht es ein bisschen besser aus, weil die Winde zurückgegangen sind, weil mehr Feuerwehr aus anderen Bundesstaaten kommt. Aber es ist weiter Wind und wieder heftige Böen bis zum Freitag vorhergesagt. Also weiter zittern mit der Villa Aurora vor allem und alle guten Wünsche dahin schicken, dass das doch noch gut gehen kann.
Ja, das tun wir unbedingt. Kerstin Zilm in Los Angeles live am Telefon mit Blick auf die Brände über, ja, nicht nur die, natürlich die Gefahren für all die Menschen dort und für die vielen Tausenden von Häusern, von denen schon viele abgebrannt sind. Viele Menschen haben da ja auch ihre persönlichen Dinge dabei verloren, sondern eben auch für die beiden Kunststipendienhäuser Villa Aurora und Thomas Mannhaus, die ja von Deutschland aus betrieben werden. Ich danke Ihnen sehr und stay safe, wie man sagt, in Amerika.
Dankeschön.
Dankeschön. Bilder von diesen Feuern, Berichte finden sich natürlich auch bei den großen sozialen Netzwerken. Und die kommen ja nun mal aus den USA, dort, wo sich ja politisch gerade viel bewegt. Und damit sind wir bei einem vermutlich historischen Video von Mark Zuckerberg, dem Chef von Meta, der Firma, die Facebook, Instagram und WhatsApp betreibt. Er war vor einigen Tagen ja bei Donald Trump zu Gast und bringt jetzt mit diesem Video eine Botschaft mit, nämlich Faktenchecks fallen aus. Und das in einem Netzwerk wie etwa Facebook, das ja heftig von Falschinformationen und Hetze betroffen war und immer noch ist. Dort spricht Mark Zuckerberg zur Social-Media-Welt und sagt, die letzten Wahlen haben es gezeigt, die freie Meinungsäußerung sei besonders wichtig. Daher wird Meta die Faktenchecker abschaffen und es wird Kommentare der Community geben, ähnlich wie bei X. Denn, so sagt es Mark Zuckerberg in seinem Video, die Faktchecker hätten mehr Vertrauen zerstört, als sie aufgebaut haben.
The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US.
Das sagt also Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, in einem ja vermutlich historischen Video für die Geschichte der Social-Media-Welt. Markus Beckedahl ist Chef der Digitalkonferenz Republika in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Als Sie das Video von Mark Zuckerberg zum ersten Mal gesehen haben, was war Ihre erste Reaktion?
Das war ein Gang nach Canossa, es war ein Kniefall vor Donald Trump, das war eine Übernahme rechtsradikaler Rhetorik und das war einfach auch ein Zugeständnis an Donald Trump, an seine radikalen Anhängerinnen, alle ihre Forderungen für die zukünftige Meta-Geschäftspolitik zu übernehmen und zu erfüllen. Und das hat mich dann doch sehr irritiert, weil wir es hier mit einem der mächtigsten Männer der Welt zu tun haben, der in der Regel sehr opportunistisch in den vergangenen 20 Jahren gehandelt hat, der aber ja jetzt irgendwie Änderungen ankündigt, die globale Öffentlichkeiten, auch unsere Öffentlichkeiten mit beeinflussen werden. Und das einfach quasi über Nacht in einer 180-Grad-Kehrtwende entscheidet.
Und das wird ja eben auch Europa natürlich betreffen, die Europäische Union, darüber reden wir gleich noch. Da gibt es ja den sogenannten Digital Services Act, der dort eigentlich klare Regeln festschreibt für soziale Netzwerke. Aber erstmal bleiben wir noch einen Moment bei Mark Zuckerberg und Meta und der politischen Situation in den USA und auch der wirtschaftlichen Strategie, die vielleicht doch viele gerade Internetkonzerne gerade fahren. Könnte es vielleicht zumindest aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus sogar eine gute Entscheidung sein für Meta, für Facebook, für Instagram, sich so mit der neuen Trump-Administration zu verbinden?
Ja, wir kennen das Verhalten von Mark Zuckerberg aus den vergangenen 20 Jahren. Er hat sich immer quasi an die aktuelle Regierung angebiedert. Er ist kein überzeugter politischer Aktivist, wie beispielsweise Elon Musk, den man ganz klar als rechtsradikalen Verschwörungsideologen bezeichnen kann. Und auch hier agiert Mark Zuckerberg wieder ja sehr opportunistisch, indem er sich Trump unterwirft, indem er viele Symbole sendet, sozusagen für diese Unterwerfung, mit dem Ziel, und das sagt er auch ganz klar, die Hoffnung zu haben, dass die Trump-Administration den Meta-Konzern und andere Silicon Valley-Plattformen dabei unterstützt, nicht von Regulierungen in anderen Teilen der Welt, unter anderem der Europäischen Union, betroffen zu werden, was wiederum Auswirkungen auf ihr Geschäft hätte. Und das hat Trump auch schon angekündigt. Durch seine Freundschaft mit Elon Musk kann man auch davon ausgehen, dass Trump die Geschäftsinteressen der Plattform gegenüber der EU stärker durchsetzen wird. Und dann kommen wir sozusagen als Betroffene ins Spiel, weil das hat dann Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir diese Plattformen, die wir häufig nutzen, auch bevölkern können.
Denn wir haben ja gesehen, wie Elon Musk allein schon durch seine Annäherung an das Trump-Team, an die Trump-Administration und wo er jetzt ja auch eine herausragende Rolle spielt als so eine Art politischer Best Buddy von Donald Trump und dann ja auch sogar nochmal eine neue Regierungsinstitution anführen wird, wie er dadurch auch Erfolge feiert und eben auch den Wert seiner Unternehmen, unter anderem eben auch X, aber andere, dort steigern konnte, eben indem er sich so auf eine Zusammenarbeit mit der Trump-Administration, mit der zukünftigen Trump-Administration eingelassen hat. Wie groß ist denn die Gefahr, dass zum Beispiel bei Meta, bei Facebook, bei Instagram bestimmte wichtige Werbepartner jetzt abspringen, weil vielleicht das Umfeld sich verschlechtert?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das konnten wir bei Twitter sehen, das jetzt X heißt, als Elon Musk das übernommen hat. Allerdings hatten wir es hier mit einem Fall zu tun, wo Elon Musk quasi durch sein öffentliches Agieren auf der Plattform selbst am meisten dazu beigetragen hat, dass Werbekunden sich abgewendet haben, weil sie das ganze Umfeld nicht mehr als passend für ihre eigene Werbung angesehen haben. Bei Meta und seinen Plattformen Instagram und Facebook liegt es anders. Mark Zuckerberg äußert sich in der Regel nicht zu jedem Thema mit seiner gruden verschwörungsideologischen Einstellung, wie es Elon Musk macht. Gleichzeitig ist Meta auch viel relevanter in der Werbung. Das heißt, zusammen mit Google kontrolliert Meta große Teile des Online-Werbemarktes und viele Unternehmen werden deshalb wahrscheinlich noch länger da sein, obwohl sie sich auch immer mehr ihrer gesellschaftlichen Aufgabe und Stellung relevant werden müssten. Sie können Verantwortung übernehmen, indem sie aus Protest beispielsweise dieser Firmenpraktikänderungen ihre Werbebudgets woanders hinschichten. Man muss es nur wollen.
Bemerkenswerterweise, jetzt reden wir doch wieder viel über Elon Musk, aber das müssen wir an der Stelle, weil er ja bei X eben auch tatsächlich das Fact-Checking auch weitestgehend abgeschafft hat und durch sogenannte Community-Notes ersetzt hat. Also wer X noch nutzt, der sieht das immer wieder, gerade bei bestimmten kontroversen Tweets, dass es da diese Community-Notes gibt und dann entsprechende Community-Member, wenn man so will, also Nutzer von X, wenn sich ausreichend finden, die diesen Post kritisieren oder einen Kontext wollen oder ihn auch vorschlagen, dass das dann eben dementsprechend notiert wird. Ähnlich will auch Mark Zuckerberg jetzt vorgehen. Könnten diese Community-Notes trotzdem noch hilfreich sein?
Ja, das kommt immer auf die Ausgestaltung an. Also bei X haben die Community Notes gezeigt, dass sie in der Regel nicht wirklich zielführend sind, weil man muss innerhalb von kurzer Zeit einen Konsens finden über einen neutralen Standpunkt. Das funktioniert in der Wikipedia mit ihrer aktiven Community und teilweise monatelangen Diskussionen zu hitzigen Debatten, die dann irgendwann zu einem kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner führen können. Aber in Echtzeitdebatten ist das äußerst schwierig, vor allen Dingen bei politischen Debatten sozusagen, wo es häufig gar nicht möglich ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil für die eine Seite Ideologie und Glaube wichtiger ist als Fakten und die andere Seite auf einer ganz anderen Ebene argumentiert. Also insofern ist es sozusagen ein Zugeständnis an die Republikaner, die sich immer in den Faktenchecks gestört haben, weil zu ihrer Wahlkampf- oder generell Kommunikationsstrategie einfach auch Lügen, Halbwahrheiten, falsche Nachrichten, alternative Realitäten zählen. Und dann will man nicht beim Lügen erwischt werden, indem halt dann unabhängige Faktenchecker dazu schreiben, dass das einfach nicht stimmt, was sie da behaupten.
Andererseits sagt Mark Zuckerberg, auch der Chef von Meta, in diesem Video, dass Fact-Checking zu weit gegangen sei, dass es zum Teil auch voreingenommen sei, sich auf eine Seite nur schlagen würde. Biased, dieser Begriff wird ja immer wieder verwendet. Kann es sein, dass sich die oft auch unabhängigen Organisationen, das sind ja oft NGOs, beim Faktencheck auch verrannt haben? Ist das denkbar?
Ja, es gab diese Einzelfälle. Aber in Deutschland werden diese Fact-Checks unter anderem von der Deutschen Presseagentur, der Presseagentur AFP und dem gemeinwohlorientierten Medium Korrektiv gemacht. Hier bei uns sind diese Fälle mir nicht bekannt, wo es große Fehler gegeben hat. Aber in den USA ist es halt eine ideologische Debatte sozusagen. Und also die Rhetorik, die Mark Zuckerberg verwendet hat, in diesem Zusammenhang auch von Regierungen und Legacy-Medien zu sprechen. Legacy-Medien übersetzt man am besten mit Altmedien sozusagen, übernimmt
also die traditionellen Zensur, die traditionellen Medien.
Ja, ja, genau, ne? Die Zensur ausüben würden über Fact-Checking sozusagen, übernimmt er ein Narrativ, was aus den rechtsradikalen Kreisen kommt, die ein Interesse daran haben, dass man einfach mit alternativen Realitäten arbeitet, dass man mit Lügen arbeitet und damit Desinformation betreibt.
Also die Faktchecker müssen sich nicht befragen lassen, ob sie auch vielleicht zumindest in Teilen bestimmte Fehler gemacht haben, in Teilen vielleicht sogar tatsächlich eine gewisse politische Voreingenommenheit haben?
Also es gibt diese Einzelfälle und es gab auch in den USA in beide Richtungen übrigens, sowohl nach Liberal als auch nach Conservative, also nach links und nach rechts sozusagen, jeweils einzelne Medienunternehmen, die diesen Bias mitgetragen haben, die dafür verantwortlich sind, dass dieses Narrativ aufgebaut werden konnte. Aber letztendlich ist es eine rechtsradikale Erzählung, um dieses ganze System abzulehnen, mit dem Ziel, ja, dass man einfach noch mehr ungenierter Lügen und Desinformationen verbreiten kann.
Dann schauen wir doch nach Europa. Meta ist nun mal ein globaler Konzern, hat sehr, sehr viele Kunden auch in Europa mit Facebook, Instagram und WhatsApp. Nun gibt es ja seit einiger Zeit von der Europäischen Union den DSA, den Digital Services Act, wo eigentlich genau auch beschrieben wird, wie soziale Netzwerke nach Lüge und Desinformation zu suchen haben, da zu kooperieren haben und dementsprechend auch handeln müssen. Nun haben wir ja in diesem Video von Mark Zuckerberg gesehen, dass er Europa auch nochmal eins mitgibt. Er spricht da zum Teil von Censorship. Wie kann also innerhalb der Europäischen Union auf diese Ankündigung von Meta reagiert werden?
Ja, die EU-Kommission hat auch schon irgendwie verlautbart durch ihre Sprecher, dass man das Ganze aufmerksam beobachtet, dass man natürlich aktiv werden würde. Aber ich würde liebend gerne langsam mal Resultate sehen. Elon Musk macht seit langem mit X schon, was er will, sendet auch gleichzeitig öffentlich Fuck Yous an die EU-Kommission, wenn die mal mit ihm über Regulierungen und unsere Regeln sprechen möchte. Trotzdem habe ich bisher noch nicht viel gesehen, wo die EU-Kommission, die verantwortlich ist für die Durchsetzung dieser Regeln, schnell und effektiv gegen X vorgegangen ist. Und ähnlich befürchte ich auch bei der Metapolitik jetzt, dass man zu wenig Ressourcen hat auf Seiten der EU-Kommission, aber auch beispielsweise auf Seiten der Bundesnetzagentur in Deutschland, die der nationale DSA-Koordinator ist, dass wir also zu wenig Personal dort haben, zu wenig Geld ausgeben, um gutes Personal zu finden, um auf Augenhöhe mit diesen Plattformen unsere Regeln gegenüber diesen durchsetzen zu können. Und dann ist noch letztendlich der politische Wille entscheidend. Die besten Regulierungsbehörden bringen uns nichts, wenn oben sozusagen Menschen sitzen, die sich da nicht trauen, beispielsweise gegen eine Trump-Administration, gegen Unternehmen, die sehr gut verbandelt sind mit dieser Trump-Administration, bei uns vorzugehen. Weil im Moment habe ich die Befürchtung, befürchtet man wiederum auf Seiten der EU-Kommission mögliche Handelskriege. Und da geht es dann wahrscheinlich ganz profan um Dinge wie, naja, wenn Trump damit droht, durch höhere Zölle unsere Autoindustrie zu gefährden sozusagen, dann möchte man lieber nicht zu starke Regulierung gegen die amerikanischen Silicon Valley-Unternehmen durchsetzen. Und das führt dann eher dazu, dass diese Unternehmen weiterhin bei uns machen können, was sie wollen.
Wer gegen diesen Digital Services Act verstößt, der hat ja auch durchaus Strafen zu gegenwärtigen. Das sind ja Strafen in relativ hohen Bereichen auch, bis zu 6% des weltweiten Umsatzes. Das wären bei Meta ja wirklich nun sehr, sehr viele Millionen Euro. Wann käme es zu so einem Showdown?
Ja, das ist die ganz spannende Frage. Wie gesagt, Elon Musk gibt sich schon seit längerer Zeit große Mühe, alle Regeln, die wir haben, zu missachten. Und bisher ist noch nicht irgendwas an Strafen sozusagen im Verwaltungsweg.
Aber sind da alle Fristen schon eingehalten worden? Und nee. Müsste die EU da schneller reagieren und andere Fristen setzen? Oder woran liegt es?
Naja, also wir sehen jetzt gerade in der Realität, dass die Regeln des DSA, dass die Verwaltungsabläufe, die damit verbunden sind, die auch rechtsstaatlich sind, dass die sehr langwierig sind und dass die in einer Zeit, wo man innerhalb kürzester Zeit als Unternehmen sehr viel Schaden anrichten kann, vielleicht nicht so ganz effektiv sind, unsere Regeln auch durchzusetzen. Aber letztendlich ist es auch immer eine Frage des politischen Willens. Und da befürchte ich im Moment, dass man sich einfach nicht zu stark trauen wird, unsere Regeln auch effektiv durchzusetzen. Einfach aus Angst davor, dass dann die Trump-Administration sich revanchiert, beispielsweise durch höhere Zölle gegen unsere Autoindustrie, was sie schon angekündigt haben.
Und man sitzt die 4 Jahre Trump-Administration aus. Vielleicht denkt man sich das auch in Brüssel und wartet einfach bis zur nächsten Wahl ab. Oder aber es kommt vielleicht doch zum Showdown. Wer sitzt eigentlich am Ende wirklich am längeren Hebel? Wie groß ist die Gefahr, dass Meta so weit geht zu sagen, wenn die EU uns weiter einschränkt, dann schränken wir auch unsere Dienste in Europa ein?
Also ich glaube nicht, dass Meta ihre Dienste in Europa groß einschränken wird. Aber sie werden natürlich alles daran setzen, möglichst wenig Geld für Regulierung ausgeben zu müssen, sich möglichst wenig reinreden lassen wollen. Und wir müssen irgendwann entscheiden, wollen wir unsere Demokratie schützen? Wollen wir unseren öffentlichen Diskurs schützen? Wollen wir Regeln, die wir uns gegeben haben, auch durchsetzen gegen diese neuen digitalen Feudalherren? Oder wollen wir aufgeben und ihnen einfach weiterhin das Spielfeld überlassen, wo einzelne Personen wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg über Nacht einfach entscheiden können, naja, die Regeln, wie sich unser öffentlicher Diskurs auf unseren dominanten Plattformen etabliert, sind jetzt mal auf einmal ganz andere, weil habe ich so entschieden.
Das sagt Markus Beckedahl, der Leiter der Internetkonferenz Republika, über die Ankündigung von Meta, von Mark Zuckerberg, das Faktenchecking weitestgehend abzuschaffen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
So, und jetzt reden wir über die Liebe. Und das tun wir mit Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Herzlich willkommen.
Schönen
im Studio.
Abend.
Guten Abend. Und zwar eine ganz besondere Liebe. We Live in Time heißt ein neuer Film aus Großbritannien, der jetzt in die Kinos kommt. Was für eine Liebe ist das?
Na, ich finde ja, dass echte Liebesfilme ganz selten geworden sind im Kino. Also Filme, die nicht irgendwie zu kitschig sind oder zu tragisch sind. Und hier haben wir genau den richtigen Film. Und da geht es um Tobias und Almut, wie wir sie auf Deutsch aussprechen würden. Im Amerikanischen oder Englischen würden sie dann Almut und Tobias heißen. Hören wir mal kurz rein.
I'm Almut, by the way.
Tobias.
Sorry. I ran you over. Sorry.
Sorry.
Oh, sie hat ihn überfahren?
Sie hat ihn überfahren, die lernen sich im Krankenhaus kennen, er kann sich an nichts erinnern, versucht irgendwie schüchtern auf sich aufmerksam zu machen, sagt sie, ich habe dich gerade überfahren. Aber sie hat ihn überfahren, weil er plötzlich sich mitten in der Nacht nur im Bademantel bekleidet auf einer Autobahn bewegte und
macht sich schlecht
und sich Süßigkeiten gekauft hat, die er verloren hatte und beim Bücken, bumm, ist er.
Und er hat sich auch gerade noch entschuldigt, ne?
Er hat sich dann auch noch entschuldigt.
Wie man es jetzt zum Teil in Großbritannien auch macht, man entschuldigt sich, obwohl der andere einem irgendwie was.
Und das ist eben dieses Rührende an diesen beiden. Und das ist nicht mal der Beginn dieses Filmes, weil dieser Film wird vollkommen unlinear erzählt. Man sieht die beiden, wie sie schon ein Paar sind und dann plötzlich erfährt man, wie sie sich kennengelernt haben. Dann erfährt man, dass sie sich irgendwann mal hat scheiden lassen, aber nie von Almut. Und sie hat Krebs. Auch das wird in der sozusagen der Jetzt-Zeitebene erzählt. Und sie hatte schon mal Krebs. Sie ist sich nicht sicher, ob sie überhaupt Kinder kriegen kann. Er will Kinder, sie ist sich da nicht so sicher. Sie haben dann plötzlich ein Kind. Also wie gesagt, dieser Film wirkt wie so ein Puzzle, das sich so langsam zusammenschiebt und wird getragen von zwei wirklich ganz großartigen Darstellern, nämlich Florence Pugh und Andrew Garfield. Und da stimmt die Chemie so, denen glaubt man das alles. Denen glaubt man, dass die jahrelang zusammen sind, dass die durch ganz viele Höhen und Tiefen durch sind. Und es gibt die absurdeste Geburtsszene, die ich je im Kino gesehen habe, nämlich in einer Tankstelle. Aber das muss man sehen. Und ich habe die letzten 20 Minuten, glaube ich, nur noch durchgeheult, weil eben diese Mischung zwischen Romantik und Tragik, zwischen Mitgehen und sich unterhalten werden, habe ich so ewig halt nicht mehr gesehen. Und das ist so der erste große Höhepunkt, finde ich, für das Kinojahr.
Und offenbar mit großen Zeitsprüngen auch, ne? Also die Dramaturgie, kommt man dann schnell genug rein? Wird das sofort schlüssig oder ist man erstmal irritiert?
Man ist irritiert, weil man nicht genau weiß, wo bin ich jetzt gerade? Man sieht es gerade in ihrer Haarfrisur, die manchmal ein bisschen anders ist. Also man muss wirklich auch selber mitdenken. Man muss wirklich mitdenken und nach einer Weile hat man so ein bisschen die Zeitebenen im Griff. Aber wie gesagt, der Anfang und Ende, all das wird hier total verschoben. Und gerade diese Geburtsszene, obwohl man längst weiß, dass die ein Kind haben, kommt eigentlich im letzten Drittel des Films. Also sozusagen noch als einer der großen dramatischen Höhepunkte. Also ich war total beeindruckt von diesem Film We Live in Time. Und es ist ein wunderbarer Liebesfilm vor allem.
Also auf in die Kinos. We Live in Time mit Andrew Garfield und Florence Pugh. Eine, ja, sehr heiße Empfehlung von Jörg Taschmann. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, der kommt aus Österreich. Ursina Ladi sehe ich hier gerade als eine der Hauptdarstellerinnen. Das ist ja schon mal eigentlich eine gute Voraussetzung für einen gelungenen Film. Veni, Vidi, Vici, ein Film von Daniel Hösel und Julian Niemann über eine, wie ich hier sehe, schwerreiche Familie, die ein Leben ohne Konsequenzen lebt. Was ist das für ein Film?
Es ist auch gleich eine Milliardärsfamilie.
Natürlich.
Und er ist ein ganz großer Industrieller, der eine Batterienfabrik haben wird. Alle Politiker biedern sich bei ihm an und er hat ein Hobby, nämlich Menschen zu erschießen. Und das wird von vornherein klar. Also ich verrate hier nichts, das ist jetzt kein Spoiler. Und dem passiert aber nichts. Und dann hat er eine Tochter und die erzählt so ein bisschen die Geschichte aus dem Off. Können wir auch kurz rein.
Mein Vater muss oft ganz schön harte Entscheidungen treffen. Deshalb geht er gerne ins Grüne. Für seine Work-Life-Balance.
Oh, da wurde hart geschossen.
Ja, wie gesagt, das ist ein Film, der will eine Gesellschaftssatire sein, der will Turbokapitalismus kritisieren.
Methoden aber offenbar.
Das Problem, was ich nur mit diesem Film hatte, man hat sehr schnell verstanden, um was es geht. Man hat sehr schnell eben auch das Gut-Böse-Schema verstanden. Das ist toll gefilmt, in sehr zum Beispiel wunderbar erzählt, teilweise nur in Totalen, die echte Totalen bleiben. Also formal ist der sehr gut, der ist auch sehr gut gespielt. Ich hatte einfach nur ein Problem, dass mir das am Ende dann ein bisschen zu einfach war. Hat mich ein bisschen im negativen Sinne an Triangle of Sadness erinnert. Das war auch so ein Film, wie ich finde, der schocken wollte.
So eine Kapitalismus-Groteske
im weitesten Sinne. So grotesk war, dass er schon wieder unpolitisch wurde. Und das ist ein bisschen auch das Problem dieses österreichischen Films, der in einer gewissen Selbstgefälligkeit alles nur kritisiert und das formal brillant macht, aber man hat es dann sehr schnell kapiert, worauf es hinausläuft.
Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion über Veni, Vidi, Vici aus Österreich. Nicht unbedingt so eine explizite Empfehlung, so habe ich es rausgehört, aber dafür bitte in die Kinos gehen zu We Live in Time, einer der tollsten Liebesfilme, die wir vielleicht in diesem Jahr im Kino sehen werden, oder Jörg? So habe ich es verstanden, ne?
Das ist genauso.
Also los, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Odiert Christian Neugebauer.
Der österreichische Autor und Regisseur David Czajko befürchtet harte Einschnitte in der Kultur, sollte FPÖ-Chef Kickl neuer Bundeskanzler werden. Czajko bezeichnete Kickl im Deutschlandfunk als Feind liberaler demokratischer Einrichtungen und der Kulturszene. Czajko relativierte zugleich den Einfluss von Künstlern auf die politischen Entwicklungen. Dieser werde überschätzt.
Ich glaube, dass die Kultur da wirklich sehr wenig Einfluss hat. Und wenn ich das Wort Petition höre, dann habe ich schon das Gefühl, ich will mich wegdrehen, weil jede Woche 17 Petitionen rauskommen und man das ohnehin nicht mehr ernst nehmen kann. Das hat auch überhaupt kein politisches Gewicht, so eine Petition. Wir können nur Filme machen, Bücher schreiben etc., aber man darf natürlich das Gewicht von so etwas nicht überschätzen, weil die Leute, die es ja betrifft, erstens konsumieren die das wahrscheinlich gar nicht und zweitens müssen wir viel tiefer in die Gesellschaft hinein und hinaus aus diesen elitären Kulturtempeln.
Der österreichische Autor und Regisseur David Czajko. Die italienische Journalistin Cecilia Sala ist aus iranischer Haft freigekommen. Sie landete am Nachmittag mit einer aus Teheran kommenden Maschine in Rom und wurde dort von Ministerpräsidentin Meloni sowie Familienmitgliedern und Freunden empfangen. Die 29-Jährige war am 19. Dezember in Teheran festgenommen worden, obwohl sie mit einem gültigen Journalistenvisum arbeitete. Ihr wurden Gesetzesverstöße vorgeworfen, welche wurde nicht gesagt. Nach eigenen Angaben saß sie im berühmten Erwin-Gefängnis im Norden der Hauptstadt in strenger Einzelhaft. Über die Umstände ihrer Freilassung ist noch nichts bekannt. In Medien wurde spekuliert, dass das Regime in Teheran sie festnehmen ließ, um die Auslieferung eines in Italien inhaftierten Iraners an die USA zu verhindern. Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin fordert die sofortige Freilassung des ugandischen Dichters und Rechtsanwalts Eron Kizar. Wie die Organisation mitteilte, wurde Kizar gestern nach einer Auseinandersetzung in einem Militärgericht in der Hauptstadt Kampala verhaftet und kurzerhand zu 9 Monaten Haft verurteilt. Als Anwalt hatte Kizar in den vergangenen Jahren unter anderem Regierungskritiker verteidigt. Er habe sich zudem gegen die drakonische Strafverfolgung homosexueller Menschen engagiert, erklärte PEN Berlin. Seine Gedichte wiederum sprechen von der Sehnsucht des ugandischen Volkes nach Freiheit und Gerechtigkeit.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Fazit, die Kultur vom Tage. Wenn Technologie auf Kunst trifft, dann kommt das raus, was sich unser Kunstkritiker Carsten Probst in Berlin angeschaut hat. Erstmal einen schönen guten Abend.
Hallo, hallo.
Nämlich bevor das Medienfestival Transmediale beginnt, gibt es schon einen beeindruckenden Vorläufer im Kunstquartier Silent Green in Berlin, Unnatural Encounters. So lautet der Titel dieser Ausstellung. Insgesamt 11 groß angelegte digitale Installationen, unnatürliche Begegnungen. Was genau ist da zu sehen?
Ja, so unnatürlich sind diese Begegnungen wahrscheinlich gar nicht. Jedenfalls geht es so in allen ausgestellten Arbeiten um Natur, im übertragenen Sinn vielleicht sogar um die alte Frage, was wir aus der Betrachtung der Natur lernen können und daraus auch auf die menschliche Gesellschaft übertragen können. Allerdings natürlich nicht so klassische Naturstudien, sondern es geht um Daten, um Bildaufzeichnungen, Klänge, Messungen aus dem Mikrokosmos der Natur, aus kleinsten Beobachtungsräumen, ja in halb künstlerischen, halb wissenschaftlichen Installationen, die dann das alles digital aufbereiten. Und im Ergebnis wirkt das auf mich manchmal überraschend poetisch, muss ich sagen, geradezu meditativ. So eine sinnliche Erfahrung von Natur, die dem analogen Blick vielleicht auch entgeht oder ihm entzogen ist. Da geht es um Verbindungen, Koexistenzen zwischen sehr unterschiedlichen Lebensformen, um Wechselwirkungen zwischen Technologie und Umwelt. Und das ist am Ende wohl auch mit diesem Titel gemeint, mit diesen unnatürlichen Begegnungen.
Und wie sieht das genau aus am Ende?
Ja, gleich am Beginn der Ausstellung wird man eigentlich durch so eine Art Tunnel herabgeführt in eine Art Durchgang, der mit langen leuchtenden Fasern verhängt ist, die in unregelmäßigen Abständen dann so zu vibrieren beginnen. Das sieht aus der Entfernung gar nicht sehr eigentümlich aus, fast wie so ein digitales Diagramm. Das ist eine Arbeit, die stammt von dem katalanischen Klang- und Bildkünstler Marc Vilanova und er visualisiert damit letztlich sogenannte Intraschallfrequenzen, die sind zu tief, um für das menschliche Ohr hörbar zu sein, aber Vögel nutzen diese Frequenzen für die Orientierung, zum Beispiel bei der Wassersuche. Wasserfälle, erklärt Vilanova, geben solche Frequenzen über viele Kilometer ab und so sollen eben diese vibrierenden, leuchtenden Fasern letztlich diese Frequenzen von Wasserfällen sichtbar machen, die er in all der Welt mit Mikrofonen, speziellen Mikrofonen aufgezeichnet hat. Und das erzeugt dann letztlich eine ja ganz andere Wahrnehmung der natürlichen Umwelt. Die wird dann sinnlich erahnbar, sozusagen ein optischer Klangraum. Und auch sehr apart, optisch auch sehr apart, finde ich die Arbeit des Künstlerduos Studio Above and Below. Die haben in gefluteten Industrieruinen eines aufgegebenen Industrieareals in Brüssel, die dort so inzwischen angesiedelte Artenvielfalt ja mit akustischen Aufnahmen und 3D-Scans dokumentiert und in eine interaktive Installation umgewandelt, bei der man dann so zwischen Bildschirmen mit abstrakten digitalen Bildkompositionen wie in einem ja durchaus lebendigen digitalen Biotop umherspazieren kann. Und die Künstlerin Daria Jelonik erläutert das so.
Wir haben einige 3D-Scans der Pflanzen gemacht und der Gebäude auf dem Gelände. Zusammen mit den bioakustischen Sensoren bauten wir daraus diese digitale Landschaft, die auf die bioakustischen Impulse reagiert. Wenn die Sensoren und die Scans Tiere registrieren, wirken die Bilder eher organisch bewegt. Wenn Geräusche dominieren, eher blockhaft.
Ja, also optisch auch sehr faszinierend. An den Beispielen, würde ich sagen, lässt sich dieses Prinzip der Ausstellung eigentlich sehr gut erkennen, künstlerische Bewusstseinserweiterung durch Technik, würde ich mal sagen. Das prägt die Ausstellung. Es gibt dann auch noch andere Projekte zum Wachstum von Flechten, die dann in Klangstrukturen überführt werden, oder ein Projekt zu essbaren Erden als Alternative zu den Produkten der Nahrungsmittelindustrie. Mir fällt gerade auf, wenn ich das so erzähle, das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen leicht esoterisch, vielleicht so ein bisschen ökig, aber eigentlich dominiert
der Natur
die technoide Ästhetik, ja, mit überwältigenden Bildern auch.
Das betone ich auch deswegen mit dem naturnah so, weil man ja bei der Transmediale in Berlin bei diesem Festival, was es ja schon wirklich schon sehr lange gibt, eigentlich immer den Eindruck hatte, dass es sehr politisch unterlegt. Und das ist offenbar in diesem Fall nicht so?
Doch, das Thema ist nur ein bisschen anders als sonst. Es geht hier um ökologische Nachhaltigkeit, um soziale Gerechtigkeitsfragen. Das ist alles eher so ein bisschen unter überwältigenden Bildern verborgen. Auch es geht auch natürlich um Zugang zu Natur und gesunder Ernährung, wie der technologische Wandel dafür nutzbar gemacht werden kann. Dass das so ein bisschen softer, sage ich mal, daherkommt als sonst bei Ausstellungen, bei denen die Transmediale dabei ist, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die thematische Handschrift dieses Ausstellungsortes hier mitspielt, des Kulturquartiers Silent Green. Die haben nämlich diesmal sehr viele Arbeiten selber auswählen können.
Und da sprechen Sie einen Ort an. Wir sind ja jetzt gerade mit Ihnen da an einem Ort, der ja zumindest, ja, was die Kulturpolitik angeht, sehr stark betroffen ist von den Kürzungen im Berliner Haushalt. Silent Green, genauso wie Savvy Contemporary und viele andere Orte auch. Also dieses Silent Green Kunstquartier in Berlin-Wedding ist ja im Grunde genommen in seiner Existenz bedroht. In welche Rolle spielt das bei so einer Ausstellung?
Ja, sie müssen wohl bis zu 50% ihres bisherigen Etats einbüßen, zumindest soweit dieser vom Berliner Kultursenator bereitgestellt wird. Also es schwingt natürlich so etwas unausweichlich immer mit. Diese Ausstellung zum Beispiel, wäre sie aus den Mitteln des Berliner Kultursenats bestritten worden, hätte eigentlich nicht stattfinden können, oder sie hätte eigentlich den Ausstellungsetat für das jetzt gerade begonnene Jahr schon verschlungen. Und diese Arbeiten sind eben allesamt über Stipendien durch die European Media Art Platform finanziert worden. Also es sind letztlich EU-Gelder. Und der Leiter und Mitbegründer dieses Fördernetzwerkes ist Peter Zorn. Und der sagt dazu:
Ich bin auch sehr erschrocken über die aktuelle Tendenz in der Kulturszene, die Kürzungen, die von den momentanen Regierungen ausgehen, weil wir wissen alle, wenn eine andere Regierung kommt, dann wird das, also ich nenne jetzt keine Namen, wir alle wissen wer, dann wird das ganz, ganz düster werden. Eigentlich müssen wir uns wappnen, und wir hatten ja auch schon Projekte unterstützt, die den Chinese Firewall umgangen haben, um sich gegen Kontrolle und Zensur zu wehren. Da ist Kunst durchaus auch noch eine Möglichkeit zu agieren.
Ja, also da ist eine gewisse Hoffnung hindurchzuhören. Ich denke, angesichts der Etatkürzung, über die wir jetzt sprechen, ist das für Silent Green und andere in Berlin künftig sicherlich eine Marschroute für solche Institutionen. Internationale Kooperationen mit wechselnden öffentlichen und privaten Geldgebern. Aber ob das jetzt im Einzelfall immer klappt und welche Auswirkungen das denn künftig auf die Inhalte hat, das muss man natürlich erstmal sehen.
Carsten Probst, unser Kunstkritiker, war also im Silent Green in Berlin, solange es eben noch steht, mit dieser Ausstellung, die schon mal die Transmediale, dieses digitale Kunstfestival, schon mal vorwegnimmt. Und da ging es um Unnatural Encounters, 11 große digitale Installationen dort ab sofort zu sehen. Vielen Dank. Und da wir schon darüber gesprochen haben, über bedrohte Kulturorte und die Versuche, da vielleicht doch noch Lösungen zu finden, auch angesichts massiv sinkender Kulturetats. Da geht es uns jetzt um etwas, was klappt und manchmal aber eben auch bedroht ist.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Zumindest hat es lange geklappt mit dem Bündnis Internationale Produktionshäuser, einem der wichtigsten seiner Art in der freien Szene. Unter anderem das Hau in Berlin ist dabei oder Kampnagel in Hamburg. Der Bund hat nämlich die Fördermittel für das Bündnis Internationale Produktionshäuser weitestgehend gestrichen. Darüber haben wir auch berichtet. Aber vielleicht ist es auch mal der Moment zu zeigen, was eigentlich in diesem Bündnis alles möglich war und was vielleicht auch wieder unter bestimmten Umständen, das werden wir gleich, auch wieder möglich sein wird. Kunst und Begegnungen ist so eine Reihe, die in Düsseldorf begonnen hat, dann weiter nach Frankfurt ging. Frankfurt am Main Hamburg und Dresden. Stefan Keim war sehr beeindruckt von dieser Reihe.
Kunst und Begegnungen. Der Titel klingt eher schlicht, doch dahinter verbirgt sich ein höchst interessantes Projekt. Hier sollen Menschen zusammenfinden, die sich sonst nicht begegnen. Jedes der 7 internationalen Produktionshäuser in Deutschland setzt dabei eigene inhaltliche Schwerpunkte. In Düsseldorf haben sich zum Start das Forum Freies Theater und das Tanzhaus NRW mit der Beziehung von Theater und TikTok beschäftigt und an einem Wochenende Protagonisten aus beiden Bereichen eingeladen. Dramaturgin Katja Grawinkel-Klaassen.
Kaspar Weimann, ein Künstler, der auch beteiligt war vom Online-Theater.live, sagt immer, TikTok oder Social Media im Allgemeinen ist das größte Theater unserer Wirklichkeit. Und wir wollten diesen Gedanken ernst nehmen und sagen, es gibt Plattformen und Begegnungsräume online, in denen sich Milliarden von Menschen täglich austauschen, versammeln, sich selbst inszenieren.
Das Online-Theater hat bei dem Treffen auch sein neues Stück gezeigt. Mike beschäftigt sich mit dem Männerbild, das auf TikTok vermittelt wird, und analysiert, wie junge Männer radikalisiert werden. Doch es ging nicht nur um Kritik an den sozialen Medien, sondern um eine offene Begegnung, durchaus verbunden mit Selbstkritik.
Und wir haben es immer so wahrgenommen, dass aus der Theatersicht mit einer großen Distanz auf TikTok geschaut wird, so wie auch auf viele andere digitale Phänomene, und dass man damit auch ein bisschen kaschiert, dass das einfach eine Welt ist, in der man sich nicht besonders gut auskennt.
Das Tanzduo Senzenberger Rieck nimmt in seiner Performance A Dance Routine Tänze aus dem Internet auf. Doch nicht nur die Aufführungen waren wichtig bei dem Treffen, sondern direkte Begegnungen zwischen Jugendlichen, Künstlern, auch Pädagogen und Lehramtsstudierende waren dabei und haben sich ausgetauscht.
Man konnte sehen, was machen die auf TikTok, warum machen die das, warum lassen sie es, welche Fragen ergeben sich daraus. Das heißt, es gab so verschiedenste Gesprächsrunden.
Und kein zusammenfassendes Statement am Ende, aber doch eine Erkenntnis, die alle mitgenommen haben.
Weil die Gruppe auch den starken Wunsch wirklich verfolgt, dass man sich das abguckt, dass sich das rumspricht, dass auch weitere Leute versuchen, auf TikTok Empathie zu streuen statt Hass und Begegnung statt Abschottung.
Das sind schöne Worte der begeisterten Dramaturgin. Doch viele ähnliche Projekte werden bei der Rückkehr in den Alltag schnell wieder vergessen. Das scheint in diesem Fall anders zu sein. Denn einige Wochen nach dem Treffen in Düsseldorf erzählen jugendliche Beteiligte, was ihnen dieses Projekt gebracht hat. Hier eine kurze Collage aus den Berichten von Finn, Anahit und Emilia.
Die Gemeinschaft, die dabei entstanden ist, das war so eine ganz andere Welt, als man es bei einem TikTok-Thema erwartet hätte.
Wir wurden teilweise sehr philosophisch, weil es plötzlich um Sachen ging wie authentisch sein, Identität, sich präsentieren.
Der Workshop an sich war echt augenöffnend.
Das Projekt Kunst und Begegnungen scheint also alles andere als eine Alibi-Veranstaltung zu sein. Es ist auch viel Vorarbeit geleistet worden. Alle beteiligten Häuser haben ein Konzept entwickelt, in das sie ihre eigenen Kompetenzen eingebracht haben. Kampnagel in Hamburg zum Beispiel wird sich mit Migrationspolitik beschäftigen, Hellerau bei Dresden mit der Begegnung der Generationen. Mina Machomudian war für Pakt Zollverein in Essen dabei und fasst die Idee zusammen.
Es macht klar, dass Kulturorte nicht nur Orte der schönen, glücklichen sind, sondern auch Orte, wo viel Auseinandersetzung, Ambivalenzen, Konflikten überhaupt erlaubt, dass unterschiedliche Meinungen und Perspektiven nebeneinander existieren können.
Warum die Bundesbeauftragte für Kultur gerade die Mittel für solche Projekte gestrichen hat, bleibt unklar. Aber die Reihe Kunst und Begegnungen ist noch finanziert und wird weiterlaufen.
Stefan Keim über dieses ganz besondere Projekt, was vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung hat, weiterlaufen zu können, trotz der massiven Einsparungen in unserer Reihe. Klappt doch. Also über Kulturprojekte, die funktionieren und manchmal eben dann doch unter Druck geraten. Morgen besuchen wir einen Bitterfelder Offizier, der sich für DDR-Kunst engagiert. Aber wir schauen jetzt mal in die Feuilletons des nächsten Tages, also des 9. Januar mit Ulrike Timm.
Mark Zuckerberg möchte verständlicherweise nicht ins Gefängnis, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Und Zuckerberg weiß auch, dass die Drohung des künftigen US-Präsidenten Trump, ihn lebenslänglich hinter Gitter zu bringen, ernst zu nehmen ist. Und damit setzt der Begründer des Facebook-Konzerns Meta jetzt an zum ganz großen Kotau. Kein Faktencheck mehr auf der Plattform, das sei ja auch Zensur gewesen. Die Inhaltsmoderatoren ziehen vom, sollen wir salopp sagen, linksgrün versifften Kalifornien ins konservative Texas um. Nicht nur für die FAZ und ihren Autor Patrick Barner ist das eine Katastrophe. Zuckerberg verleugnet sich selbst und reißt alle Sicherheitsmaßnahmen ein, zu denen sein Konzern in den vergangenen Jahren gezwungen wurde, um der Anstachelung zu Gewalt, Kriminalität, Hass, Hetze und Lüge Grenzen zu setzen und zivilisatorische Mindeststandards zu achten. Die Folgen sind potenziell vernichtend für die Demokratie und für Menschenrechte. Das sind ganz große Worte, die auch von eher pathetischen Autoren nun wirklich nicht täglich verwendet werden. Aber die beendete Faktenprüfung bei Meta ist das große Thema aller Feuilletons und übereinstimmend auch der Tenor, dass Hass und Hetze nun noch mehr zunehmen werden unter dem Mäntelchen der Meinungsfreiheit. Werden Demokratie und Respekt nur noch Relikte der Vergangenheit sein, fragt die Süddeutsche Zeitung, und das wiederum klingt bei allem Respekt so dermaßen bange, als könne die Welt nun gleich komplett einpacken. Fakt ist, mit und ohne Checking, für den designierten Präsidenten ist das ein Sieg. Und Mark Zuckerberg, der eben noch, wie kurz ist das eigentlich her, ein paar Jahre nur, der eben noch jungspundig und wie ein Hippie sein tolles Spielzeug Facebook in die Welt brachte, klingt inzwischen wie ein Scharfmacher. Das meint der Tagesspiegel. Frau Weidel, Sie könnten mehr Mars-Mindset gebrauchen, lesen wir in der Taz, die sich den allgemeinen Weltkatastrophen, nein, nicht entgegenstellt, aber die Prise Ironie mitbringt, die uns vielleicht nicht rettet, aber vieles ertragen lässt, auch wenn es zum Gruseln ist. Fakt ist, Achtung, kein Check, aber garantiert wahr, Fakt ist, dieser Auftrag ging von der Taz an die Sprach-KI ChatGPT. Liebes ChatGPT, der Tech-Milliardär Elon Musk und die AfDlerin Alice Weidel wollen auf der Plattform X miteinander sprechen. Stelle dir bitte vor, wie das Gespräch ablaufen könnte. Und ChatGPT legt los. Wahlwerbung für die AfD hat Musk ja schon gemacht, aber so richtig doll findet er Frau Weidel doch nicht. Könnte eben mehr Mars-Mindset gebrauchen. Freiheit etwa sei ja nicht nur ein deutsches Thema, sondern ein intergalaktisches. Weidel kontert eher deutsch-mumpfig und spricht vom Herr im eigenen Haus, der man wieder sein wolle. Musk dazu: Ich baue Ihnen eine Rakete, wenn Sie mich zum Freiheitsbotschafter ernennen. Sagt Elon Musk zu Alice Weidel mittels ChatGPT im Auftrag der Taz. Und weiter: Wenn je eine AfD-Mission zum Mars geplant sei, möge man ihn anrufen. Denn dort gibt es weder Bürokratie noch Wählerbefragungen, nur Freiheit und ein bisschen Strahlung. Punkt. Danke, ChatGPT. Dieses bisschen Strahlung der Marsatmosphäre für den Menschen tödlich klingt, sorry, manchmal sehr verheißungsvoll. Wo naht Rettung? Vielleicht hier? Für den, der glaubt, vielleicht hier. Papst Franziskus macht jetzt in Print. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Piazza San Pietro heißt das Magazin mit »Nicht die Zuversicht verlieren« macht der Vatikan auf. Und der Papst beantwortet sogar Leserbriefe. Die Süddeutsche titelt mit oder ohne KI, aber treffsicher, Heiligsblättle.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom 9. Januar 2025, muss man ja auch noch dazu sagen, ist ja das neue Jahr. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio bei uns zu hören und jederzeit natürlich als Podcast. Zum Beispiel auch in der DLF-App.